Rennradtreff, Christi Himmelfahrt, donnerstags um 10 Uhr, der Radverein lädt ein, auch Nichtmitglieder sind willkommen. Susanne hatte in einer Zeitung davon erfahren. Sie hatte mir die Zeitung sogar selbst gezeigt, warum ich dort nicht einmal hinfahre und mich vorstelle. Oder einfach mitfahre und sie reichte mir die Zeitung. Ob sie das nur zufällig gefunden hatte oder schon längst bemerkt hatte, dass ich es gewesen war, der diese Notiz schon seit Tagen entdeckt hatte, wer weiß. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Und sie schaute mich an, wie man einen Menschen anschaut, der endlich seine Bestimmung gefunden hat. Wir saßen am Frühstückstisch, die Zeitung lag noch immer ausgebreitet und Susanne wunderte sich über mich. Warum meine Zurückhaltung? Warum war ich nicht schon längst bei meinen Rädern in fieberhaften Vorbereitungen auf eine derartige Gelegenheit? Jetzt, wo wir endlich hier waren, in der Stadt meiner Träume, in Freiburg im Breisgau. Mit viel Aufwand waren wir hierher gezogen, mit mehreren Umzugswagen und mit den besten Vorsätzen. Draußen schien die Sonne und Susanne sprach zum ersten Mal das Wort Freiburg mit Zuversicht, ja in einem neuen Ton. Sie sprach es wie Freisinn, Freiberg oder Freude, als würde sie sich tatsächlich freuen. Auf einem Bücherbord lagen Tourenführer und Landkarten, Breisgau und Umgebung, der Schwarzwald, der Kaiserstuhl, die Vogesen. Wie Speisekarten hatte ich diese Karten immer wieder studiert. Die Summe spektakulärer Passstraßen und Touren, Möglichkeiten über Möglichkeiten, von denen Flachländer nicht einmal zu träumen wagen. Das Wort Hochschwarzwald war ein treibendes Wort gewesen. Nicht einfach nur Schwarzwald, sondern Hochschwarzwald. Am Ende waren wir nur deshalb überhaupt hierher gezogen, wegen solcher Wörter. Im Keller befand sich mein neues Rennrad, an der Decke hingen weitere Räder, alles wohlgeordnet und bedacht, in einem Zustand ständiger Bereitschaft, wie für eine solche Zeitungsanzeige gemacht. Ich pumpte Reifen auf. Susanne schaute mich an, in einer Mischung aus Anteilnahme, Ratlosigkeit und Verständnis, als hätte sie nie etwas anderes erwartet, so blickte sie mich jetzt an. Sie brachte mir sogar mein frisch gewaschenes Radtrikot und eine schwarze Radhose, so als wäre diese Ausfahrt ein erster Arbeitstag oder eine Art Antrittsbesuch. Sie reichte mir auch eine Broschüre der AOK, auf der dieser Radtreff nochmal gesondert hervorgehoben war, mit Straßenangaben und den besten gesundheitlichen Empfehlungen. Ich holte mein Rennrad und richtete es her, fixierte die Laufräder, schraubte an den Klickpedalen, ölte die Kette, füllte Wasserflaschen und holte aus der Küche einen Stapel Energieriegel, all das, was man so macht, wenn man sich auf eine längere Tour begibt. Im Flur standen noch Farbeimer und Umzugskisten, doch Susanne schob mich nach draußen und sagte, sie könne diese Kisten auch allein auspacken. Wirklich? Aber ja. Sie winkte mir nach, nachdem ich endlich aufgestiegen und in den Pedalen war, und ich winkte zurück, bis wir uns nicht mehr sahen. Ich fuhr langsam und bedächtig, nicht wissend, in welche Richtung ich überhaupt fahren sollte, ob ich zu diesem Treffen überhaupt hin sollte oder mich erst einmal alleine in aller Ruhe einrollen. Noch über 30 Minuten waren es bis zu diesem Treff. Laut Broschüre sollte man sich an einem Denkmal einfinden. Es handelte sich offenbar um ein Denkmal von Martin Heidegger. So jedenfalls sah es aus. Zur Sicherheit schaute ich nochmal nach. Heidegger Denkmal, 10 Uhr, um Pünktlichkeit wurde gebeten. Vor mir sah ich einen Rennradfahrer, einen Fahrer, der so aussah, als könnte er tatsächlich zu diesem Treffpunkt fahren. Er wirkte entschlossen und im selben Moment verhalten, so wie ich selbst wahrscheinlich entschlossen und zugleich verhalten wirkte. Wie wenn man sich erst einmal sammeln wollte. Alle ernstzunehmenden Radfahrer müssen sich erst einmal sammeln, einrollen, durchschalten und sich sammeln. Ich folgte ihm nach links, nach rechts, geradeaus, durch Stadtviertel hindurch, die ich noch gar nicht kannte, bis weitere Radfahrer zu sehen waren und in der Tat, da war es das Denkmal des Philosophen Heidegger mit einem Buch auf einem Wanderstock gestützt. Ich ging in die Bremsen, um mir das erst einmal von der Ferne anzuschauen, das Denkmal und die dort anwesenden Radfahrer. Ich fingerte an meinen Reißverschlüssen und an meiner Sonnenbrille. Neben mir die Bremsgeräusche weiterer Fahrer. Von überall her kamen neue dazu, ein beiläufiges Aufschauen und Grüßen. Als hätte man mich erwartet oder würde mich bereits kennen, was mir einerseits schmeichelte und mich zugleich beunruhigte. Um irgendetwas zu sagen, fragte ich nach dem Denkmal. Ist das hier Heidegger? Ist das hier das Denkmal? Ja, so die Antwort. Was sollte es denn sonst sein? Und ich nickte und ich stand in Heidegger Schatten, neben anderen Fahrern und anderen Schatten. Das Denkmal war eine willkommene Art der Umschreibung, des Abwartens, des Zögerns und des Umkreisens. Um zur Not noch sagen zu können, seinetwegen bin ich überhaupt nur hier, nicht wegen dieses Radtreffs, sondern nur wegen ihm, einen Anhänger seiner Philosophie. Zumindest ein interessierter Leser, Sein und Zeit, Wegmarken und Holzwege, um nur einige seiner Schriften zu nennen. Mein Rennrad dagegen nur Beiwerk, nicht der Rede wert, so wie der Spazierstock Heideggers. Doch niemanden interessierte das. Immer mehr Räder, die nun von allen Seiten auf uns zufuhren, ein Heransurren von links, rechts, vorne, hinten, Fahrrad auf Fahrrad, jetzt bereits eine beträchtliche Ansammlung. Und ich war mittendrin. Glänzende Räder, farbige Trinkflaschen, leuchtende Trikots und funkelnde Sonnenbrillen. Man beachtete mich nicht oder man schaute nur auf mein Rennrad. Taxierende Blicke auf technische Details, auf Rahmen, Laufräder und Schaltung. Blicke dieser Art, Radfahrerblicke. Vielleicht auch Blicke auf mein unbedarftes Trikot. Was trägt er denn für ein komisches Trikot? Das Trikot war natürlich eine Lächerlichkeit im Vergleich zu den Trikots der anderen Fahrer. Hell leuchtende, dick buchstabierte Trikots, die gar keinen Zweifel aufkommen lassen, dass dies der Inbegriff eines Vereins ist, eines wirklichen Radsportvereins. Mein Trikot dagegen nur ein mattes Grün. Die dünn gezogenen Pfeile wirkten darin fast zerbrechlich. Sie zeigten vage nach oben. Doch dieses Zeigen nach oben, es war eher ein hilfloses Aufbegehren. So jedenfalls schaute man mich an oder schien mich anzuschauen von Trikot zu Trikot. Vielleicht betrachtete man mich aber auch schon im Lichte der ersten Schwarzwaldgipfel, die von hier aus bereits zu sehen waren, wenn er wüsste, was das für Berge sind. Keine Autobahnbrücken, sondern wirkliche Berge. Die meisten Fahrer saßen jedoch gelangweilt nach vorne gebeugt, Ellbogen auf die Lenker gestützt, andere beäugten Rahmen, Schaltwerke oder Waden, teilweise erschreckende Waden, wie gemalt, braun gebrannt, die Summe abertausender Trainingskilometer. Vom Sockel des Denkmals wurde nun gesprochen. Ein Vertreter des Radvereins stand dort und hieß uns willkommen. Für alle, die neu seien, einige grundsätzliche Dinge. Jeder hat ein technisch einwandfreies Fahrrad mit funktionstüchtigen Bremsen und trägt einen Helm. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Bei Materialschäden zahlt die Versicherung der Regel nicht. Umsichtig fahren, keine unnötigen Risiken. Wir wollen niemanden im Krankenhaus besuchen, diesen nur nebenbei oder vorweg. Und er erklärte: drei Gruppen, eine langsame Gruppe mit einem 23er-Stundenschnitt, eine mittlere Gruppe mit einem 27er-Schnitt und eine schnelle Gruppe mit einem 30er-Schnitt. Im Zweifel immer in einer langsamen Gruppe fahren, kein falscher Ehrgeiz, frühzeitig Handzeichen geben, links, rechts, Kreuzungen, Pfosten, Hindernisse, Windschatten fahren, hintereinander, nicht nebeneinander fahren, in Zweierreihen, die Gruppe bleibt zusammen, den Anweisungen des Gruppenführers Folge leisten, keine Extratouren, bei Anstiegen gibt der Führer die Gruppe frei, jeder fährt dann sein eigenes Tempo, oben warten und dann wieder sammeln. Und, irgendwelche Fragen? Nein, nein, nur ein nervöses Tänzeln der anwesenden Räder. Die einzelnen Gruppenführer stellten nacheinander ihre Touren vor. Schnelle Gruppe, mittlere Gruppe, langsame Gruppe. Wörter wie Warmfahren und kleinere Anstiege. Und je nach Lust und Laune und Verfassung der Gruppe. Und schon hörte man von allen Seiten das Einrasten der Radschuhe in die Klickpedale. Klack, klack, klack. Und es bildeten sich all die Räder nun kreuz und quer übereinander fahrend die drei Gruppen. Die Gruppenführer gaben Handzeichen. Langsame Gruppe hier, mittlere Gruppe hier, schnelle Gruppe hier. Und was mit mir sei? Nichts. Zu welcher Gruppe ich gehöre? Zu keiner. Man schob mich in die nächstbeste Gruppe hinein, als wäre mein Zögern reine Koketterie. Auf geht's. Klack, klack. Meine Radschuhe rasteten die Pedale und ich setzte mich in Bewegung. Dann fuhren wir. Wie ein anfahrender Zug in die Ausfahrt aus einem Bahnhof. Aus dem Augenwinkel sah ich noch einmal das Denkmal. Heidegger schien uns nachzuwinken. Ich hielt mich hinten, eine Art Zuschauer oder Gast, der ich auch war. Vor mir etwa 30 Fahrer in Zweierreihen, in der Tat wie ein Zug, der nun die letzten Meter eines Bahnsteiges hinter sich lässt. Betont langsam fahrend, fast überbetont langsam. Jedenfalls langsamer, als ich das erwartet hatte. Ich fühlte mich gut, auf eine angenehme Art sogar schläfrig, nach Wochen zum ersten Mal so etwas wie Gleichklang und Ruhe. Keine Umzugskisten, keine Einwohnermeldeämter mehr, sondern Rennräder und gebeugte Rücken in den Farben des hiesigen Radvereins. Trikot neben Trikot, Hinterrad neben Hinterrad. Und zum ersten Mal? Wie bitte? Zum ersten Mal dabei? Ja, und ich stellte mich vor, Steiger. Was? Frank Steiger. Wie bitte? So heiße ich. Für einen Moment wusste er nicht, was damit gemeint war. Ich meinte meinen Namen, doch mein Nebenfahrer dachte bei Steiger an etwas ganz anderes. Er dachte an die Fahrradmarke Steiger, eine Marke, die ich weder fuhr noch kannte, weshalb er mich nun für eine Weile ratlos anschaute, mein Fahrrad genau inspizierend. So wie auch ich nicht sofort verstand, als er sich mit Stevens vorstellte. Er meinte nicht sich, sondern sein Rennrad, auf dessen Rahmen er deutete. Stevens. Er berührte den Rahmen, offenbar eine Besonderheit von Rahmen, so ein Musiker sein Instrument berührt, ehrfurchtsvoll. Und an seiner Seite fuhren weitere Rahmen, die mich jetzt ebenfalls begrüßten, Stork, Klein, Look, Track, Ghost. Und aus Göttingen? Ja, Man beäugte mein Trikot, Radvereinigung Göttingen, mit den viel zu dünnen Pfeilen, und man meldete das gleich nach vorne. Göttingen? Was? Da kommt einer aus Göttingen. Göttingen? Ja, Göttingen. Man schien derlei Städte zu sammeln. Städte, die von weit her hierher pilgerten, um an einer Rennradfahrt teilzunehmen. Ein besonderer Fall, als ein solcher wurde ich fortan behandelt. Mancher Fahrer ließ sich jetzt extra zurückfallen, um sich das genauer anzuschauen. Radvereinigung Göttingen? Dazu die aufstrebenden Pfeile. Das ist ja allerhand. Das Trikot war ein Ärgernis. Ich hätte es niemals anziehen dürfen. Immer neue Räder umkreist mich nun. Simonelli, Berger, Montcube, Fahrradmarken aus Hochglanzprospekten, die mich in den Blick nahmen. Göttingen? In der Tat Göttingen! Denn jeder Eingeweihte weiß ja, was Göttingen für Radfahrer eigentlich bedeutet. Es bedeutet nicht ein einziger ernstzunehmender Berg, weit und breit. Autobahnbrücken als einzige nennenswerte Erhebungen oder Parkhäuser, sonst nur Flachland. Das Wort Radvereinigung allein schon deshalb eine Lächerlichkeit, eine Flachlandvereinigung, ein sinnloses Aufbegehren gegen die Erbärmlichkeit der norddeutschen Tiefebene und gegen das unsägliche Wetter. In welcher Gruppe ich mich überhaupt befand, fragte ich, um irgendetwas zu fragen. Ich fragte kaum anders als ein Reisender, der das einen Schaffner in einem immer schneller werdenden Zug fragen würde, in welchem Zug fahre ich eigentlich? Man gab mir zur Antwort, ja, in der mittleren Gruppe. Und mir schien es genau richtig. Mittlere Gruppe um die 100 Kilometer, vielleicht auch ein wenig mehr, je nach Wetter, 27er Schnitt, welliges Terrain. So wurde mir das berichtet. Zumindest mein Nebenfahrer sagte das, immer noch der Fahrer mit dem kostbaren Rennradrahmen Stevens. Er fuhr nun dichter an mich heran und erklärte, Landauer führe die Gruppe. Wer? Landauer. Und da schien eine Besonderheit. Warum eigentlich? Wie bitte? Ja, warum denn das so besonders sei? Die Frage befremdete ihn. Ja, da fragt einer ernsthaft bei einem Gruppenführer wie Landauer warum? Er fuhr kopfschüttelnd weiter. Während ich mich nach Landauer umschaute, doch man informierte mich, Landauer sei noch gar nicht hier. Er sei noch unterwegs mit einer anderen Gruppe. An einem Feiertag führe er gleich mehrere Touren, eine Frühtour und dann eine spätere Tour. Er stoße noch nachher zu uns in einer Art fliegenden Wechsel von einer ersten Tour, die er irgendwo hinbringe, dann zu unserer Tour, die er persönlich übernehme. Persönlich übernehme. Das klang nach einer Zäsur, wie ein neuer Lehrer, der eine Klasse übernimmt. Oder ein besonderer Arzt, der eine Operation übernimmt. So klang das. Stevens war wieder an meiner Seite. Eine Weile fuhren wir nebeneinander. Er schien zu lächeln, ob nun wegen der bevorstehenden Tour oder immer noch wegen meines Trikots. Die Pfeile auf dem Trikot, sie zeigten auch noch nach oben. Auf Berge, die es in Göttingen überhaupt nicht gibt. Doch Stevens, er schien sich für diese Pfeile gar nicht zu interessieren. Er sprach immer noch von Landauer. Dass es ein Glück sei, dass ein Fahrer wie er unsere Gruppe überhaupt führe. Dass Landauer eigentlich ein vielbeschäftigter Mann sei. Dass er sich bei einer längeren Ausfahrt wie heute grundsätzlich erst später einfinde, um die Gruppe dann zu übernehmen. Die ersten 20 bis 30 Kilometer seien ja ohnehin nur ein gemächliches Einrollen, ein Warmmachen. Bei diesen Präliminarien sei Landauer auch ganz deplatziert. Er komme erst dann, wenn wir bereits einige Kilometer unterwegs sein, wenn wir alle für ihn bereit sein. Landauers Assistent leite einstweilen die Gruppe, seinen Assistent Karl, der anscheinend jetzt in diesem Moment das Peloton noch führte. Man ahnte ihn eher, als dass man ihn tatsächlich sehen konnte. Doch er fuhr in einem ruhigen Rhythmus, abwartend, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Während ich mich fragte, auf welchem Wege der neue Tourenführer nachher zu uns stoßen werde, mit dem Zug oder mit dem Auto? Die Frage schien aus der Welt. Ja, natürlich mit dem Fahrrad, wie denn sonst? Er setze sich auf sein Fahrrad und er komme. Er wisse genau, wo wir seien, dank GPS und dank Karl, der ihn über unsere Position jederzeit informiere, jederzeit. Er fahre die Lücke einfach zu, wie groß der Rückstand auch sein möge. Ich solle mir keine Sorgen machen, ob nur 20 oder 30 Kilometer ist eine Hochgeschwindigkeitsfahrt. Ein 35er Schnitt, ein Zeitfahren. Für Landauer sei das nur ein freudiges Warmfahren, keine wirkliche Anstrengung. Irgendwann sei er dann da. Und er übernehme. Ob ich Engländer sei, fragte mich eine Stimme. Engländer? Ja, Engländer. Nein, ich bin Deutscher. Göttingen schien ihm bereits England. Oder so gut wie England, schon gar nicht mehr von dieser Welt. Er fand, dass ich mit englischem Akzent spreche, dabei sprach ich eigentlich nur Hochdeutsch. Doch vielleicht klingt Hochdeutsch in dieser Gegend fast schon ein wenig wie Englisch. Allerhand. So jedenfalls sprach man über mich, als wäre ich tatsächlich Engländer, der eigens hierher gekommen war, nur um an dieser Tour teilzunehmen, was niemanden zu verwundern schien. Da kommt einer von weit her, um sowas mal mitzuerleben. Es folgte eine Kombination enger Kurven, links, rechts, Handzeichen, die gegeben wurden, die von vorne nach hinten durch das Feld gingen. Mein Fahrradcomputer, er zeigte auf 30 Stundenkilometer. Für die anderen schien das kaum ein wirkliches Tempo. Und selbst für mich war das kein allzu großes Tempo, eher eine Form von Ruhe und Rhythmus. Puls bei 125, Rhythmus, Zweierreihen, Windschatten und Rhythmus. In dieser Art fuhren wir die ersten 30 Kilometer, auf ebener Strecke, über die Rheinebene bei gutem Wetter. Die Fahrer vor mir unterhielten sich jetzt in aller Beiläufigkeit, kaum anders als Menschen, die morgens zur Arbeit fahren, Pendlergespräche. Vielleicht fahren manche auch nur deshalb hier überhaupt mit, um das Gefühl zu bekommen, zu irgendeiner Arbeit zu fahren, zu einer richtigen Arbeit, selbst an einem Feiertag wie heute. Um bei dieser Gelegenheit vielleicht ein paar Worte zu wechseln, mit wem auch immer, mit irgendeinem Radfahrer an der Seite, ohne dass das wie im sonstigen Leben weitreichende Folgen hat. Gespräche über Ritzel, Sattelstützen und Tretlager. Nichts Schlimmes kann daraus erfolgen, kein Zerwürfnis, keine Verwicklung, keine Enttäuschung, kein gar nichts. Man kann bereitwillig zustimmen, beipflichten, schweigen oder weiterfahren bis zur nächsten Kurve oder bis zum nächsten Wortwechsel. Man sprach jetzt vorne an der Spitze des Pelotons über Trainingslager. Trainingslager auf Mallorca oder Trainingslager auf Teneriffa oder noch weiter im Süden. Trainingslager über Trainingslager, um im Winter an die nötigen Trainingskilometer heranzukommen und seien es nur die allerspärlichsten oder allernotwendigsten Trainingskilometer bzw. Grundlagenkilometer. Und ich hörte, je länger wir fuhren, immer weiter aufsteigende Zahlen. 4000 Kilometer, 5000 Kilometer, 10.000 Kilometer, Winterkilometer, Frühlingskilometer und Sommerkilometer, derartige Zahlen. Susanne würde sofort sagen, Bußzahlen, Kasteiungszahlen, Entbehrungszahlen. Doch dies waren keine Bußzahlen, Kasteiungszahlen oder Entbehrungszahlen und auch keine Triumph- oder Siegeszahlen, sondern Zahlen reinster Freude. So unterhielt man sich immer noch bei Tempo 30 in einem ruhigen Rhythmus um die 80 Pedalumdrehungen pro Minute. Abwinkende Bewegungen, wenn uns Autos zu nahe kamen oder wenn von anderen Dingen die Rede war, die einem Radfahrer in die Quere kommen können. Zum Beispiel ein Chef. Ein Chef, der nicht freigibt, so ein Fahrer, trotz aller Bitten und Fürbitten, trotz des frühlingshaften Wetters. Er gibt nicht frei. Hat er denn keine Augen? Hat er keine Ahnung? Er sagte nach links, nach rechts, nach vorne und nach hinten, teils achselzuckend, dann wieder aufbrausend, wie zu seiner Entschuldigung. Und wieder eine Kombination aus Handzeichen und Kurven. Und dann hörte ich eine neue Stimme. Es war Landauer. Plötzlich war er im Peloton aus dem Nichts. »Das ist Landauer«, so der Fahrer neben mir. In einem irrwitzigen Tempo musste er uns eingeholt haben, ohne dass wir das überhaupt bemerkt hatten. Aus dem Nichts war er da. Er schwitzte nicht einmal. Einige Fahrer grüßten ihn lautstark, bei anderen war es eher nur ein lautloses Nicken. Er trug ein weißes Trikot, ein uraltes Fabrikat aus den 70er Jahren, und er fuhr sogleich nach vorne und wechselte einige Worte mit dem Assistenten, der ihn über den Stand der bisherigen Tour informierte. Gut, sehr gut, und Landauer nickte, und der Assistent nickte mit ihm. Dann ließ Landauer sich zurückfallen, grüßte jeden einzelnen Fahrer, hob die Hand, munterte auf, wie ein Arzt auf Visite. So wirkte das. Als wären das links und rechts Betten und Landauer, ein lange erwarteter Arzt. »Na? Und, wie geht's?« »Ja, wird schon. Gut, sehr gut.« Immer weiter grüßend, weiter und weiter, bis er mich begrüßte. »Steiger. Wer?« »Frank Steiger.« Er nahm das zur Kenntnis, betrachtete mein Radtrikot, dann mein Rad und er schien zufrieden damit, trotz meines Trikots, trotz Göttingen. Ich wollte noch eine Erklärung zu dieser Stadt abgeben, doch er ließ sich weiter zurückfallen, grüßte, beäugte, korrigierte, Ferse weiter nach unten, in einen leichteren Gang schalten, gut so, weiter so, vor- und wieder zurückfahrend, schulterklopfend, einzelne Fahrer immer noch korrigierend, Windschatten geben, in Zweier reinfahren, Windschatten halten, Windschatten, dichter fahren und so weiter. Und so weiter.